Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag. Wir haben immer noch Anfang des Jahres und deswegen hatten wir gedacht in der Planung, heute könnte man übers Bibellesen predigen, weil im Januar macht man sich ja gerne gute Vorsätze und es gibt Leute, die sagen, dieses Jahr lese ich die Bibel durch. Und wenn ihr es dieses Jahr macht, ist gut, wenn ihr dafür 3 Jahre macht, ist auch gut, aber lest die Bibel durch, das ist heute mein Gedanke. Wir haben den Text aus 2. Timotheus 3, 14 bis 17. Und dieser Text beantwortet die Frage, wofür ist die Bibel nützlich? Also was bringt das, wenn ich die Bibel lese? Und dann natürlich auch, dass ich dort lese, umsetze in die Tat. Wofür ist das gut? Ich lese einmal den Bibeltext. Und Paulus schreibt hier an Timotheus, der war sowas wie ein Sohn für ihn, ein geistlicher Sohn. Und er sagt, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die dich unterweisen können zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Das Erste, was auffällt, ist, wenn man das liest, hier sagt er am Anfang, du aber. Und das hängt damit zusammen, dass das, was sie hier sagt, in einem bestimmten Zusammenhang gesagt ist. Die 3 Kerngedanken von dem Text, die man nehmen kann, sind folgende. Paulus sagt zu Timotheus, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast, auch wenn viele ein gottloses Leben genießen. Bleibe zu deinem eigenen Heil bei dem aus der Schrift Gelernten. Und denn die ganze inspirierte Schrift kann dich zu einem geschickten Menschen Gottes machen. Das Erste, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast, auch wenn viele ein gottloses Leben genießen. Das hängt mit dem Zusammenhang zusammen und ich lese deswegen mal auch die Verse 1 und 2 und dann geht es weiter mit einer Liste von dem, was Paulus dort sagt und dann geht das in 12, 13 weiter. Das heißt, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, Punkt, Punkt, Punkt. Und bei dem Punkt, Punkt, Punkt kommt noch so eine Liste. Wenn man sich überlegt, woher weiß Paulus das? Woher weiß er das, dass die Menschheit in den letzten Tagen, und damit meint er die Zeit zwischen dem ersten Kommen von Jesus Christus und dem zweiten Kommen. Also das sind inzwischen schon 2000 Jahre in etwa, dass das, was er dort sagt, viele, viele Menschen kennzeichnen wird in dieser Zeit. Und das heißt, das beeinflusst dann auch das Umfeld von den Gläubigen, dass das ist, dass es völlig normal ist. Zum Beispiel, was da steht, die halten viel von sich. Dass Leute denken, ich bin einfach großartig und nehmen sich auch entsprechend etwas raus gegenüber den Mitmenschen. Dass sie den Eltern ungehorsam sind, weil sie schlauer sind als die Eltern und das halt nicht wollen, was die Eltern wollen. Dass sie Lästerer sind, weil sie über andere Menschen lästern oder auch über Gottheit und Religion und was auch immer. Und in der Liste gibt es einen Haufen interessante Sachen. Zum Beispiel so eine Aussage wie, die den Schein eines gottesfürchtigen Wesens haben, aber seine Kraft verleugnen sie. Das heißt also, in der letzten Zeit sind die Menschen nicht unbedingt ohne Religion. Sie haben auch den Anschein, dass sie einer Gottheit dienen oder Göttern dienen. Aber das, was das eigentlich ausmacht, dass man sich leiten lässt von dem Gott, an dem man glaubt und dass man sich unterordnet und gehorcht, das ist eine Fremdsprache für sie. Sie haben den Schein eines gottesfürchtigen Wesens. Sie tun so, als ob sie Gott respektieren. Sie führen vielleicht auch gewisse Worte und Gebote dieser Gottheit im Munde. Aber wenn es darum geht, ihr eigenes Leben dem unterzuordnen, die den Schein eines gottesfürchtigen Lebens haben, aber seine Kraft verleugnen sie. Die Lüste mehr lieben als Gott, steht auch da drin. Wir sind tatsächlich auch in unserer westlichen Welt, da ist Deutschland eingeschlossen, auch wenn man das analysiert, philosophisch. Was sind Kernwerte in unserer Kultur? Das ist Hedonismus. Das ist ein Fremdwort und bedeutet nichts anderes als, ich mache das, was mir Spaß macht. Und zwar nur, was mir Spaß macht. Die Lüste mehr lieben als Gott. Dass die Selbstverwirklichung und das Umsetzen dessen, wozu ich gerade Bock habe, das werde ich machen. Egal, was es kostet. Und wenn ein anderer Mensch seelisch dabei zugrunde geht, das ist sein Problem. Also deswegen, wenn er so das sagt, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen. Das ist dann tatsächlich schwer. Das ist nicht nur so dahergeredet. Wenn du in einem Umfeld lebst, wo du selber übergerollt wirst und untergebuttert wirst, weil es einem anderen gerade Spaß macht, das ist nicht leicht. Woher kriegt man die Kraft, in so einem Umfeld ein Leben zu leben, das sich lohnt? Ein Leben, das erfüllt ist und ein Leben, das gesegnet ist. Und das ist der Gedanke, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast, auch wenn viele ein gottloses Leben genießen und dir dabei schaden. Deswegen geht es weiter in Vers 12. Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Warum ist das so, dass wenn Menschen sich ausrichten wollen nach Jesus, dass sie irgendwie anecken und nicht unbedingt alle, aber irgendwie werden sie es immer wieder erleben, dass das, was sie glauben, was ihnen heilig ist, was sie lieben und was sie schätzen, untergebuttert wird, unter die Räder kommt in der Gesellschaft und es kann sein, wenn man daran persönlich festhält, dass man Nachteile hat, dass man als gläubiger Christ Nachteile hat, dass man sozusagen, wenn man gewisse Dinge anspricht, dass man dann echt Probleme kriegen kann, dass die Karriere in der Firma gefährdet ist, weil man gewisse ethische Sachen umsetzen will, aber die Firma in dem Punkt nicht so viel Wert legt auf diese Ethik. Im Gegenteil, das als geschäftsgefährdend ansieht. Und deswegen sagt Paulus, alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen verfolgen. Nein, das Wort fromm ist ein bisschen ein altertümliches Wort. Zu dem Zeitpunkt, als Luther, das ist ja Luther 2017, wo auch viele Worte aus der Zeit Luthers noch mit drin sind, fromm war sowas wie lebenstüchtig. Fromme Menschen waren Leute, ihr Leben meistern konnten, aber eben in der Verbindung mit Gott. Und wenn einer dann sein Leben so meistern will, wie es Gott gefällt, dann kann es sein, dass er manchmal Ärger kriegt. Alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird's je länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Hier sind zwei Entwicklungen. Wir werden das sehen bei den Gläubigen, dass die Gläubigen sich nicht verstecken müssen, dass sie in der Kraft des Heiligen Geistes und der Kraft des Wortes Gottes tatsächlich ihr Leben meistern. Und dass es auch offenbar wird, dass sie tüchtige Menschen sind, Menschen, die man gebrauchen kann und Menschen, die dann auch mal gesucht werden, wenn es darum geht, dass das, was sie vertreten, gefragt ist. Beispiel: Wenn einer von der Heiligen Schrift her im finanziellen Bereich sauber lebt, den Mann kann man als Buchhalter gebrauchen. Der dann eben, wo man weiß, auf den kann man sich verlassen, der unterschlägt nichts und der macht keine krummen Zahlen. Ja. Und es gibt Bereiche, wo sowas gut ist, wo sowas auch geschätzt wird. Das war übrigens auch quer durch die Kirchengeschichte so, dass christliche Leute, die eine Bildung hatten und in dem Bereich arbeiteten, dass die Finanzen verwalten konnten, auch für Leute, die eine völlig andere Religion hatten und eine völlig andere Überzeugung. Viele Juden und Christen haben, als der Islam in Nordafrika vorgeherrscht hat, haben Posten inne gehabt im islamischen Weltreich, die aufgrund ihrer Bildung und Begabung die nicht schlecht waren, also von der Wichtigkeit her, sie waren untergeordnet, sie durften nicht aufmüpfig sein, aber trotzdem, sie waren da. Sie sind bis heute da, etwa die Kopten in Ägypten. Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird's je länger, desto ärger, sie verführen und werden verführt. Hier kommt etwas auch zum Ausdruck, dass Gott Dinge ausreifen lässt. Gott lässt die Menschheit ausreifen zum Gericht. Und diejenigen, die sich zu ihm halten und sich von ihm auch zurechtweisen lassen und Buße leben, wir hatten das ja von der Bergpredigt her, das kann man ja zusammenfassen, die Bergpredigt mit tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe beigekommen und das tut Buße bedeutet so viel, tut immer wieder Buße. Das heißt, lasst euch immer wieder in eurem Leben und Herzen verändern, dass ihr Gottes Willen immer näher kommt und Christus immer ähnlicher werdet. Das ist die eine Entwicklung in der Menschheit. Es gibt Menschen, die reifen so aus. Gott macht sie vollkommen. Durch ein Leben, auch durch die Verfolgung, reifen sie aus. Sie halten sich mit allen Schwierigkeiten ihres Lebens, halten sie sich zu Gott. Sie beten, sie flehen, sie hören auf Gott und sie werden verwandelt und es geht in die Tiefe. Die Wurzeln ihres geistlichen Lebens strecken sich ganz tief zu den Wasserbächen und sie wachsen. Sie sind mit Gott verbunden und sie werden verwandelt. Dazu kommen wir gleich noch, wie das geschieht. Und sie werden Christus ähnlicher und wie Paulus sagt, auf dass ein Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk geschickt. Das sind Menschen, die kann man gebrauchen. Das sind Menschen, die letztlich die Säulen der Gesellschaft sind. Und jede Gesellschaft, die sie austreibt, sägt sich den Ast ab, auf dem sie sitzt. Gesunde Familien, die Zukunft der Völker werden dort geboren und entstehen dort, wo Menschen hören und tun, was Gott sagt, wo sie einander treu sind und wo sie beten und den Segen Gottes erleben, miteinander und in der Familie. Und Leute, die Demografie vieler Länder wird sich in den nächsten 10, 20 Jahren drastisch ändern. Die Zahlen sind bekannt, aber das ist kein Wahlkampfthema. Es wird Länder geben in Europa und in Asien, die in den nächsten 10, 20 Jahren zerbrechen werden an den sozialen Folgen einer dramatischen demografischen Entwicklung. Das nur mal am Rande erwähnt. Aber das ist ein Hauptpunkt, den wird man erleben. Die sozialen Netze in vielen Ländern werden zerreißen. Es wird ungeheure Veränderungen geben, inklusive China in Asien. Bis zum Jahr 2050 wird China, das jetzt so viele Menschen hat, nur 650 Millionen Menschen etwa haben. Die haben jetzt über 1 Milliarde innerhalb von 20 Jahren, Leute. Es wird mit Deutschland übrigens ähnlich gehen, dass hier dramatische Veränderungen eintreten. Und das hängt damit zusammen, dass man seit Jahrzehnten Kinder abtreibt, dass man die Kinder nicht als wertvoll ansieht, sondern als behindernd und hinderlich. In Korea hat man 0,8, praktisch, wenn man fragt, wie viel Kinder gebiert eine Frau in Korea, die ein Kind gebären könnte, die im Alter ist, dass sie ein Kind empfangen kann und austragen könnte, das sind so 0,87. Wenn man die Zahl der Menschen aufrechterhalten will, das sind 2,1 braucht man, weil es gibt immer Leute, die keine Kinder haben werden, die nicht heiraten können und so weiter und so fort. Du brauchst allein, um die Zahl aufrechtzuerhalten, 2,1. Südkorea hat 0,87. Das wird so runtergehen innerhalb der nächsten 20 Jahre, Leute. Wenn du das in einer Generation machst, ist ja klar, wenn du unter 1 kommst, dann bist du halbiert. Dann wird ein Volk mit 80 Millionen wird auf einmal 40 Millionen haben, in einer Generation. Und das ist ohne Pestilenzen, ohne tödliche Krankheiten und so weiter. Das heißt, Gott lässt das ausreifen. Wenn Menschen Gott nicht wollen und Gottes Gebote nicht wollen, wo ja das Kerngebot ist, liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das hat ja Folgen für das Verhalten und für das Miteinander. Wenn die Leute das nicht wollen, dann wird sich das sozusagen, was der Mensch sät, das wird auch ernten. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die dich unterweisen können zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Jetzt kommt Paulus wieder sozusagen zurück von dieser Erzählung, was in den letzten Zeiten sein wird. Und jetzt sagt er, du Timotheus, bei dir ist das anders. Bleib dabei. Warum soll Timotheus bei dem aus der Schrift Gelernten bleiben? Er sagt, was ich gerade gelesen habe, Und wenn man sich anguckt, was das bedeutet, diese Verse 14 und 15, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Das ist das Erste. Von wem hat er gelernt? Von wem hat Timotheus das Evangelium und das Wort Gottes gelernt? Und das ist ganz cool, wenn man sich das anguckt. Der ist so ein typisches Beispiel für ein Kind, für ein Baby, das schon als Baby das Wort Gottes gehört hat. Timotheus hat einerseits von Paulus gelernt und dann andererseits von Mutter und Großmutter. Und das muss ich natürlich jetzt auch zum Besten geben, wenn man sich das anguckt hier. In Kapitel 1 ist das schon erwähnt im selben Brief. Da sagt er, in Vers 2 schreibt er den Brief an Timotheus, mein geliebtes Kind. Und der Paulus war ein Mann, der fähig war, auch für Emotionen. Also die Leute, diese beiden, die sind zusammen durch dick und dünn gegangen. Ich habe den Teil ja, den einen mit den Punkt, habe ich nicht gelesen. Da zählt Paulus die Verfolgungen auf, die er erlebt hat in einer bestimmten Gegend. Das war genau die Gegend, wo Timotheus selber groß geworden ist und gelebt hat und wo Paulus ihn eingesammelt hat. Da hat er die härtesten Sachen erlebt, die man überhaupt erleben kann. Er wurde gesteinigt. Und normalerweise, wenn du gesteinigt wirst, bist du tot. Und die dachten auch, er ist tot. Und sie haben ihn auch als tot liegen gelassen. Aber als die Steiniger weggingen und nur noch die Jünger da waren, die Christen, stand Paulus auf einmal wieder auf. Und ich will jetzt nicht ins Detail gehen, wie man steinigt, weil es ist ja nicht unsere Praxis und wir müssen das auch nicht können. Aber ein wichtiges Element dabei ist, dass du jemanden von oben runterschmeißt, wenn du es kannst, und dass du einen dicken, fetten Stein nimmst und auf seinen Kopf schmeißt. Paulus erwähnt in Galater 4, dass die Galater, wenn es möglich gewesen, so glücklich waren über das Evangelium, die waren so selig, als sie das angenommen haben und Gott kennenlernen. Und dann sagt er, ihr hättet, wenn es möglich gewesen, ihr hättet euer Auge rausgenommen und mir gegeben. Das deutet auf ein Augenleiden hin. Und es gibt verschiedene Texte in seinen Briefen, die deutlich machen, dass er krank war. Er hatte Krankheiten, er hatte Schwachheiten und Gott hat die nicht alle weggemacht. Oft denken die Leute, wenn einer gläubig genug ist, betet er um Heilung und dann wird er gesund. Das war nicht der Fall. Es war eigenartig, dass er selber für viele gebetet hat und viele geheilt wurden, aber er selber hat diese Schwachheiten behalten und er hat sie dann angenommen und anerkannt als der Weg Gottes für ihn. Aber diese harten Verfolgungen, die hat Timotheus auch miterlebt und er sagt ihm auch, du bist da mitgegangen, du hast es miterlebt. Und er wusste, Timotheus kannte Paulus sozusagen, die haben viel miteinander erlebt, sie hatten ein ganz enges Verhältnis. Er kannte Paulus, er wusste, wie Paulus sich bekehrt hat, er wusste, wie stark auch Paulus Christus erlebt hat. Und Timotheus hat selber erlebt. Einmal war es so, da hat Paulus in einer Gebetsgemeinschaft dem Timotheus die Hände aufgelegt und Gott gab dem Timotheus die Gabe des Evangelisten. Und dann hat Timotheus danach erlebt, dass er voll des Heiligen Geistes das Wort Gottes gepredigt hat und Menschen kamen zum Glauben. Er hat sich so bewährt, dass Paulus, als er fluchtartig Ephesus verlassen musste in Apostelgeschichte 19, wen hat er da gelassen? Timotheus, in dieser Riesenstadt, wo 3 Jahre Erweckung war und die Gemeinde war riesig, das war eine der größten christlichen Gemeinden im ganzen Römischen Reich. Er konnte diesen Mann da lassen. Warum? Tja, der war getrainiert, ja, auf dass ein Mensch Gottes geschickt sei, vollkommen sei, zu jedem guten Werk geschickt. Natürlich hatte er seine Schwächen. Und er muss ihn in diesem zweiten Brief, wo die Verfolgung an gewissen Stellen schon tobte und wo sie auch Paulus erwischt hatte, und Paulus weiß, es kann sein, dass sie mich umbringen. Da muss er ihn ermutigen und sagt, gib nicht auf, sei bereit zum Leiden. Predige das Wort, stehe dazu, zur Zeit oder zur Unzeit. Egal, ob es den Leuten passt oder nicht, halt daran fest. Deswegen auch hier, wie kann man weitermachen als Evangelist? Wenn du als Evangelist die Bibel nicht mehr liest, bist du verloren. Aber wenn du sie liest und wenn du dabei bleibst, wie ihr hier sagst, dann hast du eine Kraft, du bist ein Stehaufmännchen, dich haut nichts um. Und wenn sie dich steinigen und Gott ihr Kraft gießt, stehst du wieder auf und machst weiter. Weil du weißt, von wem du gelernt hast, du kennst mich, ist da impliziert, aber dann noch mehr. In Kapitel 1, Vers 5, Denn ich erinnere mich an den ungeheuchelten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Louise und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss auch in dir. Das ist eine ganz interessante Familie, Timotheus und Co. Hier werden sozusagen die Positiver erwähnt. Das Negativum ist, tja, da gab es ein Problem. Der Vater war Grieche. Es steht nirgendwo da, dass der zum Glauben gekommen ist. Und als Paulus Timotheus als Goldstück gefunden hat, in seiner eigenen Gegend, Apostelgeschichte 16, 1 und 2, da war diese Mutter schon genauso gläubig wie hier erwähnt, aber der Vater war ungläubig. Man kann sich natürlich fragen, wie kam das denn zustande, dass diese gläubige Tochter einer gläubigen jüdischen Mutter einen griechischen Mann geheiratet hat? Ich weiß es nicht. Das ist irgendwie passiert. Aber als das Kind geboren wurde in dieser Familie, als Timotheus geboren wurde, war auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt, war die Mutter Eunike tiefgläubig an Jesus Christus. Und ihre Mutter, die Louis, also wenn heute jemand Louis heißt oder Luisa oder Lisa oder so, ja, es kommt oft aus diesen Leuten von der Bibel, das ist die Großmutter von Timotheus. Und das Wort, das hier steht, von Kind auf, das Wort ist wörtlich vom Babyalter an. Das heißt, dieses Wort ist ein Kleinstkind. Das ist 1-2 Jahre alt, also ein Kind, das noch gesäugt wird. Das heißt, die Mutter hat wahrscheinlich ihren Sohn Timotheus gesäugt und gleichzeitig gesagt, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, höre Israel. Der Herr, unser Gott, ist allein der Herr. Diese Kernworte des jüdischen Glaubens hat dieser Mann als Kind schon mitgekriegt, auch wenn der Vater ein Grieche war. Sie hat ihm keine griechischen Philosophen beigebracht, sondern das Wort Gottes aus dem Alten Testament, von dem auch hier Paulus redet. Hier ist zu dem Zeitpunkt das gesamte Neue Testament ja noch nicht geschrieben und auch nicht überall vorhanden. Das wird dann ja sozusagen erst jetzt alles kopiert. Und er redet bei dem, was er jetzt sagt über die Schrift, vom Alten Testament. Und er sagt ganz Erstaunliches übers Alte Testament. Du weißt, von wem du gelernt hast. Du kennst deine Mutter. Du kennst deine Großmutter. Du kennst auch mich. Du weißt, es lohnt sich. Du weißt, wir haben dich richtig gelehrt, das, was wirklich in der Heiligen Schrift steht. Dann, weil er die Heiligen Schrift kennt, die ihn zum Heil weise machen und den Glauben an Christus Jesus. Er weiß es auch selber. Es ist jetzt inzwischen schon längst die eigene Erfahrung. Er kennt die Schriften von klein auf und er weiß, was bewirken die Schriften. Sie machen ihn weise. Das ist ein schönes Wort. Die machen ihn weise. Das Wort weise ist ja auch nicht unbedingt ein Alltagswort heutzutage. Aber wenn du mit Leuten zu tun hast und es ist wichtig, wie sie sich verhalten, auch was sie denken und was sie tun, bist du lieber mit einem Tor zusammen oder mit einem weisen Menschen? Würdest du lieber jemanden haben, der sich so verhält, dass es dir und den anderen hilft, um die es geht oder nicht? Und das sagt Paulus, wer die Heiligen Schriften liest, beständig liest, wird verwandelt. Das Wort Gottes macht die Unverständigen weise. Das ist, und deswegen bin ich sozusagen, wenn ich jetzt hier so eine Art wie so ein Werbetyp bin, der an der Tür klingelt und was verkaufen will, wenn ich das Wort Gottes verkaufen will, da bin ich überzeugt. Das hat mein Leben selber reich gemacht und verändert. Ihr wisst das. Ich bin durchs Lesen des Neuen Testamentes von den Gideons zum Glauben gekommen, als Teenager, und ich danke Gott, dass das passiert ist, bevor ich viel Blödsinn machen konnte. Ich hatte schon genug Blödsinn gemacht, aber es hat mich getroffen wie den Timotheus in einem Alter, wo noch Hoffnung war sozusagen, dass ein ganzes Leben geprägt wird. Ich bin Gott so dankbar für eine gläubige Großmutter. Und auch meine Mutter hat eine gewisse Gottesfurcht gehabt und auch einen Respekt vor der Heiligen Schrift gehabt. Sie hat mir immer gesagt, dass ihr Vater ihr gesagt hatte, die Bibel, die hat sich eben so und so lange gehalten und hat ihr ein paar Worte gesagt, dass man sozusagen allein das Faktum, wie die Bibel über die große Zeit hinweg immer noch da ist und immer noch gelesen wird und immer noch von Leuten geglaubt wird. Und das hat sie also auch gehört. Darum soll Timotheus sich also an die Heilige Schrift halten. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze. Man hält sich an die Schrift, weil das Buch ist nicht einfach ein menschliches Buch. Dieses Buch hat menschliche Autoren und einen göttlichen Autor. Es ist inspiriert vom Heiligen Geist, das sagt Vers 16. Alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze. Die ganze Schrift, also alle Schriften als einzelne Bücher, aber auch die Schrift als Ganzes. Das Neue Testament zitiert oft das Alte Testament und sagt nicht einfach die Schriften, sondern ganz oft die Schrift, Singular. Und das setzt voraus, dass alle die Bücher des Alten Testamentes eigentlich auch ein Buch sind. Dass Jesaja und Jeremia und Hesekiel und Mose, die fünf Bücher Mose, da dachten die Juden daran, die Psalmen und so weiter und so fort, dass so vielfältig und so unterschiedlich diese Bücher sind, dass es letztlich ein inspiriertes Ganzes ist. Und wir können das jetzt mit dem Wissen des Neuen Testamentes vor uns und dass, wenn das Größte kommt und die Erfüllung kommt vom Alten, dass Gottes Geist bestimmt nicht schwächer geworden ist. Die Inspiration des Neuen ist genauso gut wie die des Alten, aber der Gegenstand, der gepredigt wird, ist riesig. Er ist die Erfüllung. Er ist nicht zu toppen. Es gibt nichts und niemanden, der größer ist als Jesus von Nazareth, Gott, der Mensch geworden ist. Wenn die Propheten das Wort Gottes empfangen haben, so ist er selber das Wort Gottes in Person. Und deswegen, alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze. Für vier Dinge. Lehre, Zurechtweisung, Besserung und Erziehung in der Gerechtigkeit. Ich möchte das illustrieren praktisch mit einem Gebot. Du sollst nicht stehlen. Was bedeutet das, wenn du die Bibel liest? Dann kriegst du erstmal die Lehre. Du kommst irgendwo, stolperst du über 2. Mose 20, da steht, du sollst nicht stehlen. Und das kommt dann in 5. Mose 5 wieder. Und das wird auch in vielen Geschichten vorausgesetzt, dass es nicht gut ist zu stehlen. Du sollst nicht stehlen. Das ist erstmal nur eine Lehre. Das betrifft dich nicht. Nur das Schwierige mit der Bibel ist, wenn du weiterliest, dann trifft es dich irgendwann. Dann hast du nicht nur gelesen, du sollst nicht stehlen, sondern auf einmal wird dir deutlich, du bist der Dieb. Das ist noch was ganz anderes. Das eine ist theoretisch und allgemein und dann auf einmal die Erkenntnis, ich bin der Mann. Ja, Nathan sagt zu David, du bist der Mann. Eben gerade hat er noch über irgendjemanden, der was Schreckliches gemacht hat, gesagt, der Mann ist des Todes. Und dann ist die Nachricht, du bist der Mann, natürlich schon eine Überraschung. Deswegen lieben viele die Bibel nicht. Weil wenn sie mal die Bibel lesen und so, dann stehen da lauter Sachen drin, die so unangenehm sind. Die lesen die dann und dann merken sie, die Bibel ist gegen mich. So wie ich liebe, das passt nicht. Warum sollte einer dann weiterlesen? Weil Gottes Geist ihn anleitet. Die erste Wirkung der Bibel war bei mir auch. Du bist der Mann. Das war unangenehm. Meine Sünden wurden mir deutlich. Die Bibel ist wie ein Spiegel, wo du deinen Dreck erkennst, weil du Dreck klar deutlich siehst. Das bin ich. Das ist die Zurechtweisung. Die Lehre ist schön, du sollst nicht stehlen. Theoretisch ist es gut, wenn keiner einem anderen was wegnehmen würde. Aber wenn dann auf einmal deutlich ist, ich bin Dieb, ich habe gestohlen, ich bin der Mann. Oh Mann, was ist denn da für die Strafe? Und dann zur Besserung. In Epheser 4, Vers 28, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit seinen eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Es ist nie genug, nur zu lesen, du sollst nicht stehlen und das auswendig zu lernen, wenn man dann selber stiehlt. Das Großartige bei der Heiligen Schrift ist, dass nicht nur die Lehre da ist und die Überführung von der Schuld da ist, sondern dass Gott durch seinen Heiligen Geist die Schrift benutzt, um dich zu verändern. Es gab in dem Epheserbrief, gab es Leute, an die Paulus schrieb, die waren Diebe. Das waren berufsmäßige Diebe. Die hatten sich und ihre Familie durchgeklaut, sozusagen. Die hatten sich weitergebracht, indem sie immer mal wieder was gestohlen haben. Und haben davon wahrscheinlich, in Anführungsstrichen, gut gelebt. Die anderen verloren immer Sachen und der Tisch deckte sich. Und es wäre jetzt nicht genug, dass der dann sozusagen nicht stiehlt, dann würde er verhungern. Und wenn er Frauen und Kinder hat, würden die verhungern. sondern er muss sich ändern. Er muss statt zu stehlen anfangen zu arbeiten. Er muss was tun. Und deswegen sagt er, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Die Erkenntnis, du sollst nicht stehlen, ist richtig und ich höre jetzt auf zu stehlen, das ist gut. Aber wie lange dauert es, bis man dann Beruf gelernt hat und gut genug kann, dass man genug Brötchen verdient, um sich und seine Familie zu ernähren? Und das ist halt der Unterschied zwischen die Lehre und dann die Änderung des Lebens. An wie vielen Stellen erleben wir, wie viele Jahre dauert es manchmal, dass wir tatsächlich verändert werden in einem Bereich, wo wir einen Fuß in der Fessel haben. Aber Gott kann. Gott kann. Halleluja. Er kann. Und deswegen bleibe dabei, selbst wenn dich die Schrift manchmal stört. Lies weiter. Wenn du auf Dinge stößt, die du nicht verstehst, lies weiter und bete, Herr, du hast gesagt, dass dein Wort ist kostbar wie Gold und viel feines Gold. Herr, öffne mir die Augen, dass ich die Schätze sehe. Du hast gesagt, dein Wort ist süß wie Honig und Honigseim. Hilf meiner Zunge, dass ich diese Süßigkeit entdecke und dass ich mich da reinbeiße, dass dein Wort wirklich mein tägliches Brot wird. Auch in diesem Jahr 2023 ist wieder der Werbeblock, ne? Für die Bibel. Zur Besserung. Und das Tolle ist halt, stell dir das mal vor, das geht wirklich, dass einer, der ein Dieb war, nicht nur jetzt arbeitet, um sich und seine Familie über Wasser zu halten, sondern dass Gott ihn so verwandelt, dass er einen Überfluss hat. Dass etwas immer da ist, jeden Monat, wo er weiß, wir haben genug, wir haben mehr als genug. Und da ist diese Witwe. Und die braucht was. Und wir kommen in der Bergpredigt bald zum Almosen geben. Wie man das der Witwe zukommen lassen kann. Und Jesus sagt, geben ist seliger als nehmen. Und jetzt stellt euch die Freude vor, die dieser Dieb erlebt, wenn er den ersten Menschen hilft. Und wenn er sieht, wie auf einmal die Witwe, die bedrückt ist, strahlt und ihn anguckt, mit dankbarem Gesicht, rausgerissen aus ihrer Not. Was ist das für eine Freude? Zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Also das ist ja nur ein Einzelfall mit dem Stehlen. Die Gerechtigkeit ist ja ein System Gottes mit dem Wort Gottes. Es deckt ja so vieles ab. Und deswegen braucht man die ganze Heilige Schrift. Weil es gibt Sünden, von denen weißt du gar nicht, dass es Sünden sind. Da hast du dir nie einen Kopf gemacht. Und auf einmal liest du was und dann wird dir deutlich, oh Mann, das ist ja nicht in Ordnung. Da muss sich ja was ändern. Und die Gerechtigkeit ist dann nachher so, wie Matthäus 5 am Ende, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wow. Dreht euch mal um und guckt, wer ist hier vollkommen? Vielleicht finden wir nicht einen einzigen unter uns, der absolut vollkommen ist. Ich vermute es. Aber es ist interessant, dass Gott die Latte so hoch hängt und sagt, da will ich dich haben. Und da krieg ich dich hin. Denn es basiert nicht auf menschlicher Kraft. Hebräer 12 spricht von den Geistern der vollendeten Gerechten. Gott wird dich vollkommen machen. Durch Christi Blut und Gerechtigkeit. Er wird dich vollkommen machen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er wird dich verändern durch die Schwierigkeiten in deinem Leben, die wie ein Läuterungsfeuer sind. Aber du musst bleiben. Bleib bei Jesus. Bleib beim Wort Gottes. Häng die Latte, die Gott hochgehängt hat, häng sie nicht runter. Lass sie da oben, wo sie ist, auch wenn sie für dich unerreichbar ist. Lass sie da oben und sieh, wie Gott dich hochlüpft, wie er dir hochhilft und wie du rüberspringen kannst mit deinem Gott über die Mauern. Dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt, das große Ziel Gottes ist, wir werden Christus ähnlich. Und weniger als das reicht nicht. Nur so kommen wir ins Paradies. Aber wir kommen da rein. Und zwar alle. Halleluja und Amen.